Mein Thema ist heute, Echtes vom Unechten zu unterscheiden. Und das ist ziemlich schwierig heute in dieser Zeit, ganz besonders. Und ich war jetzt vor einiger Zeit in einem Laden, wo man Gold verkaufen kann. Und ich hatte da so ein Armband und wollte es einfach verkaufen. Und ich war ganz überrascht, dass er jedes Goldstück prüfte. Denn ich war mir ganz sicher, in meinem Armband, da war eine Karatnummer drin, es war vom Juwelier. Und warum prüft ihr denn das jetzt noch? War doch klar, es war doch echt. Ja, aber er erklärte mir, dass die Echtheit von durch den Stempel klar und bewiesen ist, nicht ist. Das ist keine Garantie für Echtheit. Denn die Juweliere kaufen auch zig Stücke ein und sie können nicht alles prüfen. Also zog er so einen kleinen Stein hervor und für jedes Karat hat er eine besondere Säure gehabt. Für 333er, 585er, für 750er und überall hat er auf so ein kleines Steinchen dann die Säure drauf gemacht und dann den Goldstück so genommen, so geritzt und wenn es geblieben ist, dann war es echt. Aber wenn es nicht geblieben ist, war es unecht. So konnte man es prüfen. Ja, überraschend war es für mich, dass er auch sagte, dass kein Gold wirklich reines Gold war oder ist. Das war für mich vollkommen unklar. Und ich war mal zur Konfirmation und da waren Kinder bei, die ich gut kannte und ich wusste, also der hat Mist gebaut, der hat geklaut, der hat Drogen genommen, der hat das. Und der Pastor sagte, und das ist ein Goldstück. Konnte gar nicht verstehen. Ich sagte, der Pastor, naja, der kennt nicht, was der tut in seiner Freizeit, ne? Aber heute verstehe ich es, denn als er mir sagte, dass kein Gold wirklich reines Gold ist, was auf den Markt kommt, denn jedes enthält irgendwelche Verunreinigung und Beimischung. Und mit uns verhält sich auch nicht anders. Wir besitzen einen Körper, blicken zurück auf eine lange Reihe von Erfahrungen und Einflüssen und auf eine Erziehung, die uns geprägt hat. Man sagt ja immer, sag mir, mit wem du verkehrst, ich sage dir, wer du bist. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir von diesen Gegebenheiten ständig beeinflusst werden. Und wir müssen gegen sie ankämpfen. Wir müssen Verunreinigungen aus unserem Leben entfernen. Und es geht nur Schicht um Schicht, bis keine Schlacke mehr bleibt. Mit Hilfe des Heiligen Geistes. Wir alleine würden es gar nicht erkennen, wir würden es gar nicht schaffen. Und viele hören Zeugnisse über Christus und über seine Kraft, seine Wunderheilung. Und vielleicht greifen sie auch ab und zu mal zur Bibel. Aber nur gerade mal so, ja, wie es ihnen gerade so im Sinn kommt. Und sie denken nicht darüber nach. Und das ist dann noch kein Glaube. Es ist zurzeit nur Körperliches und das Geistliche fehlt noch. Dann gibt es eine zweite Art von Menschen. Sie wünschen sich von allen eine Erklärung. Alles muss erklärt sein. In kleinster Detail. Alles müssen wir wissen. Von wem ist das? Wer hat das gemacht? Was ist das? Ja, und das Universum, wenn wir uns das angucken, ist auch unfassbar. Ist unendlich. Wir können es gar nicht begreifen. Und sogar die Wissenschaftler beschäftigen sich damit. Und Millionen Menschen geben eigentlich zu, dass ein Geheimnis etwas gibt und etwas Ungewöhnliches gibt. Das ahnen sie schon. Es muss irgendwas sein. Aber sie warten auf ihre Enthüllung. Und dann kommt die dritte Sicht. Wir können uns umschauen und dieselben Dinge sehen wie die anderen. Die gleiche Bibel lesen, die gleiche Zeugnisse hören, die gleiche Welt. Wir können die gleichen Wunder schauen, aber wir sehen sie doch mit anderen Augen. Wir nehmen sie wahr und fangen an zu begreifen, langsam an zu begreifen und fangen an zu glauben. Wenn Jesus in unserem Leben kommt, ist alles Rätselhaftes vorbei und wir werden schrittweise begreifen und lernen, aber nur schrittweise. Müssen wir wieder Geduld haben. Und so ist es auch für die Kinder Gottes sehr wichtig, die Wahrheit und das Echte zu erkennen. Und dafür brauchen wir die Weisheit Gottes, die göttliche Weisheit. Die wäre ganz am notwendigsten, darum zu bitten, dass wir die bekommen. Auch unter Christen gibt es auch Scheinchristen. Viele Menschen sind enttäuscht von Christen, die zusammengekommen sind und gehen auch deshalb nicht mehr zur Kirche oftmals. Sie wirken oft aufgeblasen und man nennt sie die sogenannten Seifenblasenchristen. Sie sind oft wunderbar anzusehen, glänzen wunderbar in der Sonne, aber aus heiterem Himmel zerplatzen sie und es ist alles aus. Manchmal wird von außen gut poliert, schön restauriert, Lippenstift drauf, da ist alles drauf, schöne Kleider. Aber im Herzen, wie sieht es im Herzen aus? Ganz anders manchmal. Ja, Seifenblasenchristen gibt es auch, gibt es noch die Karussellchristen, kennt ihr die? Hier dreht sich alles um die eigene Person. Die Gebete sind von eigenen Wünschen geprägt und lieben religiöse Toleranz. Oftmals sind sie auch aktive Kritiker, die alles besser wissen, die anderen umformen möchten, so wie sie das wollen, verändern wollen, aber ihren Balken vergessen sie rauszunehmen. Nur den anderen formen wollen. Der Teufel kann auch nicht mit offensichtlichen Bösen oder Unechten kommen, um zu erreichen, was wir von Gott uns abwenden. Er will, sein Hauptziel ist es, dass wir uns immer von Gott abwenden sollen. Dass wir ihn nicht mehr glauben, dass wir daran zweifeln. Und der Zweifel ist dann, dass wir uns abwenden. Das will der Teufel. Aber das kann ja nicht so kommen. Denn wir wissen ja, was gut ist eigentlich. Also, also muss ihm was Besseres einfallen. Denn wenn uns hier einer mit einem 150-Euro-Schein kommt, dann sagen wir gleich, der ist hier fälsch, so was gibt es nicht. Ne? Also muss er sich was anderes einfallen lassen. Denn wir sind ja zu Gott gekommen, nicht weil wir böse sein wollen, sondern wir haben uns ja vorgenommen, für Gott zu leben. Richtig? Ja. Halleluja. Aber manchmal wollen wir es auf die einfache Tour haben. Gell? Wenn es geht. Haben wir dabei aber bedacht, dass unser altes Fleisch dabei auch sterben muss, wenn wir mit Gott gehen wollen? Haben wir es wirklich bedacht? Haben wir wirklich schon damit abgeschlossen? Wenn nicht, kann der Teufel daraus seinen Nutzen ziehen. Nun pirscht er sich an uns heran, zeigt, was für uns gut und religiös erscheint. Zeigt aber unser Fleisch, kann aber dabei gut weiterleben und es gefällt uns. Streichelt uns, sagt schöne Sachen und da können wir so weitermachen. Und dann werden wir das auch oft akzeptieren, obwohl es in Wirklichkeit Sünde ist. Er wird dir sogar Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen, um dir zu sagen, dass es wahr ist, was aber nicht die ganze Wahrheit von Gott ist. Er sagt nur teilweise rausgerissen. So ging es auch mir. Ich suchte nach dem Sinn des Lebens. Über eine Nachbarin kam ich zum Spiritismus. Es faszinierte mich, denn ich wollte immer wissen, ist es wirklich zu Ende, unser Leben hier? Oder gibt's da noch was? Oder rackern wir, essen wir, arbeiten wir und dann kneifen wir den Hintern zu und dann alles vorbei? Wollte ich wissen, habe ich immer gedacht, das kann nicht möglich sein. Ich muss wissen, gibt's noch was oder gibt's nicht? Und viele haben mir was davon erzählt. Ja. Aber da kam nun die Nachbarin, und sie erzählte plötzlich von Geistern und von irgend so eine Sachen. Ja, ich dachte, die redet von ihren Nachbarn oder was. Ich habe das ja nicht mitgekriegt, von was sie überhaupt jetzt da sagte. Ich dachte, es ist nicht. Und dann habe ich es erst mitgekriegt. Dann dachte ich, ach, die weiß mehr. Die weiß, also das gibt noch ein Leben nach dem Tod. Also das muss ich jetzt wissen. Also ich ging mit und war mir gar nichts Böses bewusst. Da war ein belehrendes Medium, das gebundene Geister auf der Erde verstorbene Menschen zu Gott führte. Ja, war das was Schlechtes? Menschen zu Gott führen, steht da auch in der Bibel drin, wir sollen es tun. Aber ich hatte überlesen mit den verstorbenen Menschen. Und ich fand es einfach toll, Menschen zu Gott zu führen. Merkte aber nicht, dass ich schon längst in der Falle vom Teufel saß. Das Finstere, das Böse und Dämonische bestimmte mich erbarmungslos. Es fanden auch dort Heilungen statt, Warzen und Rosen wurde besprochen, aber ich war blind und taub. Ich fand es nur toll. Die Warze war weg, die Rose war weg, fand ich toll. Was kann da Schlechte dran sein, ne? Und ich war von allem begeistert, aber mit der Zeit wurde ich immer ängstlicher. Sah plötzlich Menschen in der Stube stehen oder spürte jemand hinter mir. Das Medium meinte, es wäre alles normal und wollte mich als Heilmedium ausbilden. Jetzt hatte ich aber genug. Und es wurde mir plötzlich etwas unheimlich. Ich wusste nicht, was es war, aber irgendwo wollte ich nicht mehr. Und ich bin da auch ständig Ich wusste genau, ich bin da nach Auto gefahren und ich wusste genau, da musste abbiegen nach Klado. Aber komischerweise den Abend bin ich immer geradeaus gefahren, war an der Grenze Starken. 3-mal habe ich den Anlauf genommen, aber ich bin immer Starken rausgekommen, anstatt Klado da abzubiegen. Und da habe ich gesagt, also, da kann jetzt weit nicht hinhauen und habe mich davon getrennt. Denn der Spiritismus ist die direkte Kontaktaufnahme des Menschen mit dem finsteren Teil des Jenseits, das von Satan beherrscht wird. Und Gott hat schon im Alten Testament den Kontakt mit dem Jenseits verboten. Im 5. Buch Mose steht, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei betreibt, kein Zauberer, Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder die Toten befragen. Denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und das ist doch eine klare Ansage. Und da braucht man auch keine Auslegung zu. Das versteht man so, wenn man es vorher mal gelesen hätte oder gespannt hätte. So, aber eine Falle entwischt, bin ich schon wieder mit Unkenntnis in die nächste Falle getappt. Nun dachte ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Also ging ich auf den Weg des Yogas. Selbsterlösung, fernöstliche Meditationspraktiken. Das hörte sich jetzt aber wirklich gut an. Da kann da nun wirklich nichts Schlechtes bei sein. Charakterbildung, die Gebote hörten sich an wie die 10 Gebote. Und so machte ich eine 3-jährige Yoga-Ausbildung. Lernte Mittel zur Abwehr der Erdstrahlen, angebliche Heilkräfte der Bachblüten und verschiedene Edelsteine. Das alles wird mit mystischer Inbrunst erhoben, weiße Magie. Auf Zahlen, Tierkreiszeichen wurde geachtet. Aber ich hatte wieder ein gutes Gefühl. Es war ja schließlich keine schwarze Magie, doch wieder war es meine Unkenntnis. Alle Formen, ob schwarze Magie oder weiße Magie, gehen immer unter einen frommen Deckmantel. Der Satan kam immer im Schafspelz zu mir und ich nahm auch homöopathische Mittel ein. Auch hier kam ich mir sehr schlau vor. Das kann ja nun überhaupt nicht schaden. Wenn ich mir den Packzettel ansehe von der anderen Medizin, naja, da ist es ja wohl noch besser. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Auch hier ist zu betonen, dass zwischen Naturheilkunde und Homöopathie ganz doll zu unterscheiden ist. Denn da steckt auch okkulte Sachen hinter. Menschen heilen war schon ein großes Thema, also schloss ich mich einer Reiki-Gruppe an. Heilung durch Hand auflegen, ist doch prima. Das kann ja nun wirklich nicht schlecht sein, das steht auch schon in der Bibel drin. Und der Teufel ist wirklich ein Lügner, er verdreht alles. Und er ist ein großer Schauspieler. Und ich habe jetzt so eine Wut auf ihn, diesen Blender, und ich möchte jetzt wirklich ein Albtraum für ihn werden. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Aber auch hier holte ich mir ein Warnsignal heraus. So, dann kam das nächste. Hab nichts ausgelassen. Da kam der Bruno Gröning-Kreis. Und immer wollte ich eigentlich beweisen, es gibt Gott und das, was hier auf Erden ist, ist nicht alles. Hier wurde von Gott gesprochen, die göttliche Kraft hilft und heilt. Es fanden Heilungen statt, sogar ärztlich dokumentiert. Und ich fühlte wieder, ich hatte wieder so ein Gefühl, der Strom, der fließt, die Haare sind bald hochgegangen. Und ich war wieder begeistert. Das Bild von Bruno Gröning störte mich zwar am Anfang, aber es verging mit der Zeit, man hat sich dran gewöhnt. Und wir bekamen jeder ein Bild und mir ist nichts aufgefallen. Weihnachten wurde über Jesus gesprochen, aber Ostern zeigte uns auch die Leiterin einen Spielfilm von Jesus und mir ist nichts aufgefallen. Es war so ein schönes gemeinsames Treffen, schöne gemeinsame Feste mit Volkstänze, mit Wanderung, mit schönem Essen. Ach, das war doch schön. Das Einzige war, es wurde nicht gebetet, hieß es einstellen. Aber ich hatte so hingenommen. Alt und Jung waren zusammen, eine große Familie. Man fühlte sich angenommen. Und Bruno Gröning wollte doch nur ein Freund sein und ein Vermittler zu Gott, wie eine Sekretärin zum Chef. Ist das schlecht? Das ist doch einleuchtend, oder nicht? Und dann erzählte mir eine Bruno Gröning-Freundin von dieser Gemeinde hier. Und sie lud mich ein, mitzukommen. Und hier würden auch Heilungen stattfinden, hat sie gesagt. Und sie fühlte auch ganz stark den Strom. Aber ich sträubte mich. Denn schließlich wusste ich ja, dass die göttliche Kraft heilt. Das wusste ich ja nun. Warum soll ich denn schon wieder woanders hingehen? Ich bin ja schon genug wohl gewesen. Und ich hatte eigentlich auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Von überall hinzugehen. Hatte hier doch alles, was ich wollte. Außerdem hatte ich auch keine Zeit. Ganz einfach, hat andere Termine. Aber diese Freundin ließ nicht locker. Na gut, dann ließ ich mich überreden. Schließlich war es auch hier meine Kirche. Hier bin ich getauft worden, hier bin ich konfirmiert worden. Hier war mein Glaube, hier fing mein Glaube an. Und eigentlich liegen hier auch meine Glaubenswurzel. Wedding, Hochstädter Straße, das ist mein Geburtsort. Also trieb mich die Neugierde und dachte, naja, kann es mir ja mal ansehen, was sich so verändert hat in den ganzen Jahren. Muss mal sehen. Und ich kam hier zum Gottesdienst. Und ein Evangelist war da, ein ziemlich junger. Und da wurde in Sprachen geredet. Ach du meine Güte, wo bin ich denn da wieder hineingeschlittert? Ich war vollkommen am Ende. Also nee, mit Spiritismus wollte ich nichts zu tun haben. Und trotzdem fühlte ich mich auch hier wieder wohl. Das hat ja nichts zu sagen, denn mein Gefühl bin ich ja schon öfters auf den Leim gegangen. Also den traute ich schon nicht mehr. Aber hier mit Sprachen reden, nichts verstanden und die babbel, babbel, babbel. Dachte also, das, nee. Nee, sagte ich zu meiner Freundin, damit will ich jetzt wirklich nichts zu tun haben. Schließlich habe ich den Bruno-Gröning-Kreis und wenn es hier auch so lange geht, dann reicht mir das eine. Mir fiel auf, dass hier die Hände gehoben wurden und wir sie brav auf den Schoß hielten. Nun ja, damit konnte ich leben. Und bei Bruno-Gröning gab es Heilung und hier auch. Wo ist dann der Unterschied? Ich blieb also in dem sogenannten Freundeskreis. Ging auch nicht mehr in dieser Gemeinde. Sagte zu meinem Mann, da gehe ich nicht mehr hin. Das reicht mir da. Circa nach einem Vierteljahr döste ich in meinem Bett so dahin und da hörte ich plötzlich eine Stimme. Renate, geh in die Gemeinde. Ich forschte, Winfried war nicht zu sehen. Ich rief, Winfried, wo bist du? Bist du in der Küche? Ja, was willst du denn? Ich sagte, du hast mich doch gerufen. Was willst du von mir? Da sagte er, ich war es nicht. Und das ging mir so 3 Tage. Als ob jemand im Raum steht und so zu mir spricht. Geh in die Gemeinde. Ich sag zu meinem Mann, ich gehe jetzt Sonntag in die Kirche. Der darauf rollte mit den Augen und sagte, kannst du dich mal entscheiden? Du hast doch gesagt, du gehst da nicht mehr hin. Tja, ich sage, ich gehe jetzt aber wieder dahin. Und ich erzählte ihm mein Erlebnis. Also ging ich und ich war begeistert. Die Predigt war so einfach zu verstehen und so praktisch. Und ich weiß noch, als Pastor Matutis sagte, dass die Bibel eine Gebrauchsanweisung fürs Leben ist. Ich verstand gar nichts. Die Bibel kannte ich einige Geschichten daraus, aber was hat denn die mit meinem Leben zu tun? Das waren da schon uralt. Was hat das mit mir zu tun jetzt? Von nun an drängte es mich aber zum Gottesdienst. Es zog mich wie ein Magnet. Ich, die eigentlich nur zu Weihnachten in die Kirche ging, ging jetzt 4-mal in der Woche. Ich fieberte richtig die Tage entgegen und konnte einfach nicht genug bekommen. Und das ist bis heute so geblieben. Mit den Predigten konnte ich jetzt was anfangen. Sie waren so lebendig, sie waren so dynamisch und sie waren auch wirklich praktisch. Man konnte das irgendwie annehmen. Ich habe das irgendwo verstanden, was er da sagte. Und eines Tages aber sagte unser Pastor etwas gegen Yoga. Und zwar entschieden. Meine Gedanken rebellierten. Schließlich weiß er ja gar nicht, was er spricht. Naja, gut, er kann ja alles wissen. Er hat ja Theologie studiert, ne? Er kennt ja die Bibel, ist doch ganz klar. Aber von Yoga, das habe ich studiert. Das weiß er nicht. Aber auch hier musste ich Buße tun über meine hässlichen Gedanken und meine Überheblichkeit. Ich musste wirklich lernen, dass ich im Grunde genommen gar nichts wusste. Aber der Teufel gab keine Ruhe. Und immer wieder kamen mir noch Zweifel. Und wenn alle aufstanden, blieb ich sitzen. Aber keiner sagte was. Ich hielt meine Hände auf den Schoß, wenn andere sie hoben. Der Pastor sagte nichts. Nur eine Schwester kam und sagte, na, bist du immer noch in deinem komischen Verein? Ich sagte trotzig, ja. Und damit du es ganz genau weißt, ich gehe auch noch zum Yoga. So. Kopfschüttelnd ging sie weg. Aber ich kam mir so richtig groß vor. Der habe ich es aber gegeben, dachte ich. Ne? Aber trotzdem begegnet sie mir immer noch wieder freundlich und liebevoll. Aber ich fühlte mich trotzdem immer beobachtet und kontrolliert. Und darauf benahm ich mich in Gedanken sehr rebellisch und trotzig. Ihr gegenüber waren meine Gedanken sehr rebellisch und trotzig. Und meine Antworten ihr gegen waren auch entsprechend scharf. Viel später sprachen wir darüber, wie wir aufeinander wirkten und lachten darüber herzhaft und vergaben uns gegenseitig. Und dann kam wieder ein Evangelist und seine Worte gingen mir so ins Herz, dass ich nach vorne ging und mein Leben Jesus übergab. Zu Hause kniete ich nieder und schüttete Jesus mein Herz aus, bekannte meine Sünden, meine Lügen, meine Zweifel, mein Stolz, meine Ängste, meine Eifersucht, mein Alles-Besser-Wissen, meine Überheblichkeit und dankte Jesus unter Tränen, dass er mich trotzdem liebt und dass er auf Golgatha für mich gestorben ist und für meine Schuld gesühnt hat. Ich konnte es bis heute nicht fassen, was er für mich getan hat. Die Tränen flossen und flossen und dabei spürte ich eine Liebe, die mit Worten nicht zu beschreiben sind, und eine Erleichterung. Und bisher kannte ich nur mit Verstand. Jetzt kam er aber in mein Leben, in mein Herz. Und mir zerbrach fast das Herz, wie er mich liebt und ich ihn immer nur am Rande beachtet hatte, ihn nur so nebenbei beachtet hatte. Wie ich mich von ihm durch mein Verhalten abwandte, alles andere war mir wichtiger. Und er war trotzdem immer bei mir und ich habe es nicht gemerkt. Holte mich überall raus und ich merkte es nicht und liebte trotzdem und sehnte sich nach mir. Ist das vorstellbar, was das für eine Liebe ist? Unfassbar. Und ich war so ergriffen und meldete mich zur Taufe an. Und vor der Taufe sind mir noch viele meiner Sünden aufgedeckt worden und ich habe so manche Nacht Tränen übersät, um Gnade und um Vergebung gebeten. Und jedes Mal fühlte ich mich danach erleichtert, frei und Freude erfüllte mich, eine Freude, die ich vorher nie kannte. Und die Taufe war ein einmaliges Erlebnis, was man mit Worten nicht beschreiben kann. Und ich kann euch nur einladen, kommt zu Jesus, bekennt euch zu Jesus. Mein Gott, mein Vater, Jesus und der Heilige Geist, er lebt wirklich. Und Jesus lebt wirklich. Lasst euch von nichts abhalten, von gar nichts. Jesus liebt mich und dich und er sehnt sich nach uns. Und ich fühle mich so frei, alle meine Sünden sind vergeben und ich kann Gott nicht genug danken. Danken für seinen Sohn, Jesus Christus, der alles für mich und dich vollbracht hat. Das muss man sich mal überlegen. Er hat alles für mich und dich getan. Und er hat uns von allem freigesprochen. In mir entstand ein großes Halleluja. Ich kann neu anfangen. Ganz neu. Wie ein neugeborenes Baby. Und als ein Kind Gottes. Ich bin eine neue Schöpfung. Und für mich galt plötzlich das Wort von Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Halleluja. Und von nun an arbeitet der Heilige Geist an mir immer mehr und mehr. Und für mich war es, als ob sich meine Augen immer mehr öffneten. Und plötzlich kam wieder die Frage, wie vereinbare ich jetzt Jesus mit Bruno König? Ich will doch nur einen Herrn dienen. Und dann kam mir wieder der Gedanke, naja, er ist ja bloß ein Freund, der vermitteln will. Das ist doch nichts Schlechtes. Merkt ihr was? Es war wieder mal ein Chaos in meinen Gedanken. Und ganz zum Schluss, das muss man sich mal überlegen, nicht als erstes, sondern zum Schluss fiel mir das Beten ein. Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen. Und so ging ich ins Gebet, Herr, hilf mir, was soll ich tun? Kann ich beides vereinbaren oder nicht? Gib mir bitte eine Antwort, die ich nicht übersehen kann. Und an einem Karfreitag waren wir wieder im sogenannten Freundeskreis, aber ich fühlte mich plötzlich gar nicht mehr so wohl. Die Leiterin von ganz Berlin kam ans Rednerpult und sagte plötzlich, dass wir nicht mehr über Jesus reden sollten. Nur noch zu Weihnachten. Und in der Bibel, in der Stunde sollten wir auch nicht mehr aus der Bibel vorlesen. Einige Leiterinnen haben das getan und die sind gerügt worden. Und ich war so etwas von empört und sprang auf und sagte dann, dass ich hier keinen Platz mehr habe. Das war eine Antwort auf mein Gebet, was ich vorher hatte. Und zu Hause schlug ich meine Bibel auf und fand plötzlich die Bibelstelle, zum Beispiel, es gibt nur einen Vermittler. Und das ist Jesus. Und mir fiel es plötzlich wie Schuppen von den Augen. Wie konnte ich nur so blind sein? Satan kam wie oft mit einem frommen Deckmantel. Aber Gott ist gut. Wir entfernen uns von ihm. Aber er ist immer treu. Und er holt uns aus jeder Grube. Seine Liebe ist so groß. Und ich verabschiede dich mit den Worten, ich diene jetzt Gott und Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie guckten mich alle groß an und verstanden nichts. Und dann wurde in der Gemeinde ein Seelsorgeseminar von Herrn Florig von der ORA-Mission angeboten. Und da erfuhr ich, dass es nicht reicht, nicht mehr hinzugehen, sondern dass ich mich richtig lossagen muss. Dann melde ich mich dort an. Aber prompt kamen wieder die Gedanken, es ist doch alles vergeben. Es ist doch Quatsch, noch extra zum Gespräch hinzugehen. Was willst du denn da? Ich fing an, auf dem Weg an zu beten. Jesus, hilf mir. Und ich wurde ruhiger. Und jetzt musste alles auf den Tisch. Und da kam der Psalm 32,5. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Und ich begann von der Kindheit an alles zu bekennen, mit Namen zu nennen und sagte mich los. Dann sprachen wir über Yoga, Reiki und so weiter und jedes Mal dasselbe. Ich sagte mich von jedem Einzelnen los und es wirkte und schrie aus mir heraus. Herr Florig sagte, ist das nun wirklich alles? Ich sagte, ja, mir fiel nichts mehr ein. Da sagte meine Glaubensschwester, hast du es nichts vergessen? Nö, sagte ich. Was? Na, sagst du, und was ist mit deinem Bruno Gröning? Ach ja, Mensch, war ich erleichtert, dass ich ihr vorher alles erzählte und sie mich erinnerte. Aber merkt ihr auch hier, was passiert ist? Der Geist wollte sich verstecken. Er wollte sich verstecken und wollte nicht heraus. Aber er musste gehen. Halleluja. Und in 2. Korinther 4,4 stand, der Satan dieser Welt, der sich als Gott aufspielt, hat den Sinn, den Ungläubigen zu verblenden. Und das habe ich zu Genüge erfahren. Und im Johannes 12,48 steht, Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Danke, Jesus. Halleluja. Und in der Apostelgeschichte 26, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satan zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich, Jesus, geheiligt sind. Keine andere Religion konnte mir das geben, was mir Jesus in diesem Augenblick der Befreiung schenkte. Frieden, Freude. Und ich fühlte mich ganz frei, als ob ich einen ganzen Rucksack abgestellt hätte und noch mehr. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele Traglasten hatte, was ich abstellen konnte. Ich ging nach Hause, machte reinen Tisch und schmiss alles weg. Es waren 17 bis 20 Tüten an Büchern, wo ich manchmal überlege, die waren ziemlich teuer. Aber ich habe sie weggeschmissen. Es ist einfach, eigentlich ganz einfach. Man macht bloß eine Wende machen. Sein Leben Jesus anzuvertrauen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und alles macht er. Und in einem Lied von Dora Rappert heißt es, am Kreuz trug er meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein und mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein und niemand ist wie er. Einmalig, einzigartig, herrlich ist Jesus. Mir wären viele Umwege erspart geblieben, wenn ich das Wort Gottes wirklich gekannt hätte. Irrlehren entstehen immer dort, wo Gottes Wort aus dem Zusammenhang gerissen werden. Aber wir sind noch immer nicht fertig. Wir müssen immer noch aufpassen. Der Teufel wird es trotz allem immer wieder bei uns versuchen. Umsonst steht in der Bibel nicht zigmal, wachet und prüfet. Wir müssen jedes Wort, das wir hören, durch das Wort Gottes prüfen, um sicher zu sein, dass es wirklich Wahrheit ist. Ja, kommt bei uns die Frage auf, wir sind doch Kinder Gottes und kennen doch die Bibel und merken doch bestimmt, wenn der Lügner, der Satan kommt, denn der lügt ja nur, der kann ja nicht die Wahrheit sagen. Ich sage, er kann's doch. In den Webster Lexikon steht unter Lüge, wenn man darunter guckt, definiert, alles, was gesagt oder getan wird, in der Absicht, dich zu einer anderen Schlussfolgerung zu bringen als der nackten Wahrheit. Satan kann also wahre Aussagen machen, mit der Absicht, dass du falsche Schlussfolgerungen siehst. Und das ist das Gemeine dabei. Er hat das mit Jesus auch getan. Und er hat auch dort die Bibel zitiert, um Jesus zur Sünde zu verführen. Wie viel mehr wird das dann mit uns machen? Wir stimmen alle überein, dass die Schriftstellen, die er anführt, manchmal auch Wahrheiten sind. Aber wir müssen aufpassen, in welchem Zusammenhang sie benutzt werden. Wie Satan sie benutzt, sind sie wahr, verfolgen jedoch die Absicht, dich zum Urteil zu bringen, was falsch ist. Das ist manchmal ganz schön kompliziert und deswegen müssen wir aufpassen. Darum seid wachsam zu jeder Zeit. Es mag was wahr erscheinen, aber trotzdem nicht die Wahrheit sein. Es ist aber ganz wichtig, dass wir ganz die Wahrheit suchen. Und Paulus sagte, dass wir nichts verstehen, wie wir es eigentlich verstehen sollten. Wir können nur immer Bruchteile. Wir haben noch nicht die richtige Wahrheit. Und das ist etwas Wichtiges. Denn wenn man sich überlegt, mit 20 haben wir anders gedacht als mit 40. Und mit 60 denken wir anders als mit 40. Das sollten wir auch nicht vergessen, wenn wir Offenbarung von Gott haben. Alles, was wir annehmen, beruht auf unserer Fähigkeit, die Dinge Gottes zu erkennen und zu verstehen. Und das ist ein Reifeprozess. Das, was wir heute als Wahrheit annehmen, ist vielleicht noch nicht die vollständige Offenbarung. Es ist sehr naiv zu glauben, dass wir schon alles kennen oder wissen. Wir wollen unseren Glauben freisetzen im Vertrauen, was wir als Wahrheit verstanden haben. Uns nicht nur freisetzen, sondern es auch tun. Sei Täter des Wortes, heißt es in Jakobus. Aber wir müssen trotzdem immer offen sein für Offenbarung, die uns die Dinge klarer erkennen lässt. Fange einfach damit an, deinen Gott einfach zu lieben. Alles andere wird sich daraus entwickeln. Unser Vater wird anfangen, zu deinem Herzen zu reden und er wird dich segnen. Und noch eine Warnung. Passt auf, es ist kein Problem, wenn man Jesus Christus im Mittelpunkt hat, denkt man. Aber um den Mann Jesus geht es uns nicht. Auch da ist wieder ein feiner Unterschied. Es geht uns nicht um den Mann Jesus. Mit Jesus als Mensch hat keine Religion ein Problem. Könnt ihr euch jemals vorstellen, dass wir alle eine Religionsgemeinschaft haben, unter allen, Hindus, Buddhismus, alles, unter dem Namen Jesus? Die zielen drauf ab. Wenn man schon die Staatsleute sieht, wenn sie sprechen oder so, ist schon, der spricht schon das Gebet, der macht das Gebet. Es wird heutzutage drauf abgezielt, dass wir alle eins werden sollen. Und es hört sich gut an. Denn was ist der Mensch Jesus? Auch die Moslems akzeptieren den Namen Jesus. Und der Teufel hat auch kein Problem mit dem Namen Jesus, wenn es um den Lehrer Jesus geht oder um den Prophet. Der gute Mensch, der umhergeht und Gutes tut, hat da kein Problem mit. Wir müssen aufpassen. Der Name Jesus wird in eine Gemeinschaft zieht und wir sagen, diese Kirche ist doch gar nicht so schlecht. Sie reden doch von Jesus. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, die den Namen Jesus nicht akzeptieren kann. Aber Vorsicht, auch hier gibt es eine Falle. Es geht hier nicht nur um den Mann Jesus. Zum Beispiel auch im Ethikunterricht, wo Gemeinsamkeit herausgefunden werden soll. Der Gedanke ist doch nicht schlecht, oder? Aber was antwortet ihr? wenn ihr Traktate verteilen und jemand fragt euch, gehen andere Religionen in die Hölle? Was antwortet ihr dann? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Sagt ihr nein, sie respektieren doch Jesus? Oder sagt ihr, Jesus Christus ist der Einzige, wodurch ein Mensch errettet werden kann? Der feine Unterschied. Der feine Unterschied. Was sagt ihr, wenn man euch fragen wird auf der Straße? Glaubt ihr, dass man an Jesus Christus glauben muss, um in den Himmel zu kommen? Glaubt ihr, dass Jesus der einzige Erretter ist? Das werden euch manchmal die Leute auf der Straße fragen. Und sie fragen dann weiter. Glauben Sie, dass ich in die Hölle komme? Und in diesem Moment wollen wir ja öfters mal einen Kompromiss machen. Wir wollen ja die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Wir wollen ja freundlich sein. Aber hier geht es um die Einzigartigkeit Jesus Christus. Wenn wir da einen Kompromiss machen, wird der Geist Gottes uns verlassen. Denn dann haben wir keinen Sinn und keinen Auftrag mehr, hier zu sein. Gott möge euch die Autorität und die Kraft geben, euch hier und überall Jesus Christus zu proklamieren als die Einzigartigkeit. Der einzige Name, der unter Himmel, wo wir gerettet werden können. Er ist der Einzigartige. Es geht nicht um den Namen des Mannes Jesus, sondern um Jesus, den Herrn, den Christus. Der einzige Name unter dem Himmel, wodurch Menschen errettet werden können. Der Teufel kommt mit einer Falle. Lasst uns doch eine Kirche, eine Vereinigung haben. Liebt einander, lasst euch alle Gruppierungen zusammentun. Aber Freunde, es gibt nur eine Quelle. Und es gibt nur eine Einheit. Das ist nur eine Sache mit Christus, sie wollen es zusammenziehen. Aber lieber sollte man alleine gehen. Und mir ist es egal, ob man mich verspottet oder mich verachtet. Ich werde nicht mehr Gemeinschaft pflegen mit irgendeiner Religion. Keine persönliche Gemeinschaft mehr pflegen in irgendeiner Form mit irgendjemand, der nicht mich berauben würde von meinem Glauben in Jesus Christus als Herr. Überall kann der Teufel versuchen, uns in dieser Zeit zu beeinflussen. Was tun wir, wenn wir auf der Arbeitsstelle angemacht werden? Wir brauchen ja unsere Arbeit. Bist du ein Christ? Gehe ich in die Hölle? Was tun wir da, wenn wir auf der Arbeit angegriffen werden? Schlängeln wir uns irgendwo heraus, um vielleicht Sachen zu vermeiden? Aber wenn wir Jesus wirklich lieben, dann werden wir das als ein wunderbares Zeugnis nehmen, diese Frage. Und wir sprechen dann von Jesus Christus, den Einzigartigen. Jesus hat selber davon gesprochen, dass in der Endzeit viele Christusse, falsche Christusse aufstehen werden. Und einige dieser Christus predigen, aber es gibt nur einen auferstandenen Christus. Und du musst immer eine Entscheidung treffen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Es ist mir egal, wer mir diese Frage stellt. Ich sage dir, was ich glaube. Du musst es ja nicht glauben. Und das ist, was mir die Bibel sagt. Es gibt keinen anderen Namen. Und Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Nicht viele Wege führen nach Rom. In der Welt schon. Aber er ist der einzige Weg. Der Weg. Und er ist die einzige Wahrheit. Und irgendjemand, der nicht durch Christus kommt, kann nicht errettet werden. Da kann ich noch so Teufel austreiben und in seinen Namen heilen und sonst was machen. Wenn ich nicht durch Christus komme, wird er mich nicht kennen. Er hat gesagt, viele werden Herr, Herr sagen, aber er wird uns nicht kennen. Und ich werde auch niemand sagen, dass er in die Hölle geht. Ich sage nur, du gehst nicht in den Himmel. Und den Rest muss er sich selber denken und überlegen. Denn Gott war in Christus und versöhnt so die Welt mit sich selbst und rechnete die Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Und das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi, jeder einzelne von uns. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und wir bitten inständig, so als würde es Christus persönlich tun. lasst euch mit Gott versöhnen, denn Gott macht Christus seinen Sohn, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wir haben mit Jesus die Herrlichkeit in uns und deshalb brauchen wir uns um nichts Sorgen zu machen, egal was kommt. Unser Gott hat alles unter der Kontrolle. Ich möchte euch ermutigen, fange an, den wahren, den vollkommenen Namen der Gottheit zu benutzen. Sprich nicht nur über Jesus. Ich benutze diesen Namen Jesus selten allein. Ich benutze diese Worte Jesus Christus, der Herr. Sage es mehr und mehr und sage es mit mir. Jesus ist der Herr. Und ja, das Lied von den Sandu so da singt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Sagen wir es mal alle zusammen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch ich will folgen. Ob niemand mit mir geht, doch ich will folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir. Und das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Niemals mehr zurück. Halleluja. Singen wir mal. Halleluja. Du bist unser Herr, unser auferstandener Erlöser. Kein Name unter den Himmel, woraus irgendeiner errettet werden kann. Das ist unsere Botschaft. Und wir werden keine Kompromisse machen. Wir erheben dich, Christus. Du bist der Christus. Der Herr der Könige der Könige, die Herrschaft und der Sieg gehört dir. Wir erheben dich und verherrlichen dich, unser auferstandener Jesus. Halleluja, Jesus, Ehre sei dir, unser einzigartiger Erlöser. Jesus Christus ist der Herr und wir geben dir die Ehre und Anbetung. Halleluja, Herzen, er ist Herr. Erlebnisse kann ich dir nur nochmal zusammenfassend sagen, bevor wir aus dieser Versammlung gehen. Es gibt nur einen Weg zu Gott und der geht durch Jesus Christus. Du kannst nicht durch Buddha zu Gott kommen. Du kannst auch nicht durch eine spiritistische Sitzung zu Gott kommen. Du kannst durch kein anderes Medium und keine andere Methode zu Gott kommen. Ich erkläre dir, dass Jesus Christus der Weg ist, nicht ein Weg. Er ist die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Er ist das Leben. Und getrennt von ihm kannst du das volle, ewige Leben, das Gott für dich bestimmt hat, nicht erfahren. Man kann alle übernatürlichen Erlebnisse außerhalb von Jesus Christus haben. Aber es ist völlig unmöglich, eine Erfahrung mit dem Geist des allmächtigen Gottes außerhalb von Jesus Christus zu haben. Du kannst mit dem Heiligen Geist reden. Er spricht mit dir und du kannst ihn hören. Du brauchst kein Horoskop dazu. Du brauchst keinen Wahrsager und kein Medium zu befragen. Richte deine Fragen an den Heiligen Geist. Er wird dir gerne sagen, was du wissen musst. Halleluja. Und achte darauf, dass du das geistliche Zeugnis nicht mit einem Gefühl und körperlichen Gefühl verwechselst. Das Gefühl ist die Stimme des Körpers. Wenn man nach seinen Gefühlen lebt, kann man in Schwierigkeiten geraten. Es gibt viele Christen, die nach ihren Gefühlen leben und wundern sich, wenn sie mal ganz oben sind auf der Halleluja-Ebene und dann sind sie wieder mal ganz unten. Und das sind die sogenannten Jojo-Christen. Wandeln wir im Glauben, im Vertrauen und in seinem Geist, können wir im Sieg wandeln. Wenn wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute in Gemeinschaft mit Gott sind. In der Bibel stehen Worte des Sohnes Gottes, die göttliche Weisheit in sich haben. Gottes Ansprüche an uns Menschen sind unabänderlich. Man kann sich ihnen stellen oder man kann die Augen davor verschließen. Wir haben die Entscheidung. Die Folgen trägt jeder selber. Und zum Abschluss möchte ich mal noch so ein Kinderliedchen erstmal noch singen. Pass auf, kleines Köpfchen, was du denkst, denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich, denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Wollen wir mal versuchen? Und wir wollen jetzt auch unserem Gott die Ehre geben und unser Opfer auch.